Wir wollen jetzt mit dem Philipperbrief fortfahren und ich will aus dem zweiten Kapitel von Vers 12 an jeweils einzelne Verse lesen. Also zunächst Philipper 2, Vers 12. Daher, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt vielmehr in meiner Abwesenheit, bewirket eure eigene Seligkeit mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken nach seinem Wohlgefallen. Dieser Text hat zu sehr viel Diskussion Anlass gegeben, weil hier steht, bewirket eure eigene Seligkeit. In der revidierten Übersetzung ist das ein klein wenig geändert. Da steht, bewirket euer Heil, und in der Fußnote steht dann Rettung. Viele Übersetzungen bringen auch viele unterschiedliche Wörter für diesen Begriff Seligkeit. Es hat da immer wieder solche gegeben, die sagen, seht, nicht nur Rechtfertigung aus Glauben, wir werden hier ausdrücklich aufgefordert, unsere Seligkeit zu bewirken. Der Gedanke steckt ja bei vielen sehr tief drin. Wir verweisen dann auf Epheser 2, Vers 8, wo es ja heißt, denn durch die Gnade seid ihr errettet mittels des Glaubens und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, auf das niemand sich rühme. Aber dann wird uns gesagt, davon steht das immer noch hier, bewirket eure eigene Seligkeit. In Römer 4, Vers 5 steht es ja am allerklarsten, dem aber, der nicht wirkt, sondern an den glaubt, der dem Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Und trotzdem verharren die, die die Werke betonen wollen, auf diesem Wort. Dann habe ich versucht, die Sache einmal zu klären und habe in einem Lexikon nachgesehen, was da wirklich steht. Da wurde es zunächst mal immer schlimmer. Da steht nämlich das Wort Soteria im Griechischen. Und wenn ich auch kein Griechisch kann, so wusste ich doch, dass der Heiland Soter heißt. Wenn uns Soter der Heiland ist, dann ist ja wohl Soteria das, was der Heiland uns bringt, nämlich das ewige Leben. Aber das Wörterbuch sagte viel mehr als das. Da wurde darauf hingewiesen, dass in Apostelgeschichte 27, Vers 34 dasselbe Wort steht, Soteria. Ich will den Vers einmal lesen. Das ist am Ende der langen Schiffsfahrt durch den Sturm, als sie schon längst einen Teil der Ladung über Bord geworfen haben. Da heißt es, dass Paulus zu den Leuten sagt, deshalb ermahne ich euch, Speise zu nehmen, denn dies gehört zu eurer Erhaltung. Fußnote, Rettung. Dass sich da nicht um das ewige Leben handelt, das wird ja wohl jeder merken, selbst ein Nicht-Theologe. In Hebräer 11 finden wir dann das Wort wieder in einer Weise, wo es nichts mit der Rettung zu tun haben kann. Hebräer 11, Vers 7. Durch Glauben bereitete Noah, als er einen göttlichen Ausspruch über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Da steht auch Soteria. Da habe ich mir gesagt, ich muss mich unbedingt mal an einen Fachmann wenden. Habe einen Studienrat gefragt, der schon seit 40 Jahren Griechisch unterrichtet, der muss ja wissen. Der hat mich groß angeguckt und hat gesagt, Soteria heißt Heil. Im umfassendsten Sinne, Heil des Leibes, Heil der Seele, Heil fürs Erdenleben, Heil für die Ewigkeit. Jetzt merkt man natürlich, wie schwer es ist, Soteria zu übersetzen. Wenn Soteria ganz einfach Heil heißt, in jeder Bedeutung. Was heißt es nun? Wenn ich von dem Begriff Furcht und Zittern ausgehe, werde ich natürlich an 2. Korinther 7 erinnert, wo der Apostel Paulus sagt, indem wir die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Demnach könnte es sich um Heiligung handeln. Wenn ich an den Nachsatz denke, dass Gott wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken, werden wir natürlich an Epheser 2, Vers 10 erinnert, wo es heißt, denn wir sind sein Werk, geschaffen zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, auf dass wir in ihnen wandeln sollen. Weiter ist zu beachten, dass der Apostel in dem Vers vorher den Gehorsam betont, und eigenartig ist dann noch, dass von der eigenen Seligkeit gesprochen wird. Also geht es um eine ganz persönliche Sache. Ich fühle mich nicht in der Lage, nun endgültig zu sagen, das muss es heißen, obwohl ich glaube, dass es besagt, unsere eigene Heiligung. Als nächstes sagt nun Paulus, tut alles ohne Murren und zweifelnde Überlegungen. Wir wissen, dass die Israeliten häufig gemurrt haben und dass Gott ihnen das sehr übel genommen hat. Ich will dazu einen Vers aus 1. Korinther 10, Vers 10 lesen. Da heißt es, murret auch nicht, wie etliche von ihnen murrten und von dem Verderber umgebracht wurden. Gott hat also eingegriffen und viele der Israeliten sind dabei gestorben. Warum murrten die? Die waren unzufrieden mit Gott. Und in der Gefahr können wir auch stehen. Auch der treueste Christ sähe manchmal gern mehr Wirkung und fragt sich, warum geschieht hier nicht mehr? In einem der Propheten steht das Wort, o dass du den Himmel zerrissest und herniederführst. Auch der hatte schon das Verlangen, möchte Gott sich doch mehr betätigen, sich doch mehr zeigen. Von Paulus lesen wir nicht, dass er gemurrt hat. Der hätte sehr viel Veranlassung gehabt zu murren. Er war doch das auserwählte Werkzeug. Und dann saß er 2 Jahre in Caesarea im Gefängnis. Wir lesen von keinem, der in Caesarea zum Glauben gekommen ist. Ich sage nicht, dass da keiner zum Glauben gekommen ist, aber berichtet wird's von keinem. Wir wissen von keinem Brief, den Paulus aus Caesarea geschrieben hat. Vielleicht hat er geschrieben, aber es ist keiner ins Neue Testament aufgenommen worden. Und als er schließlich nach Rom kam, war er 2 Jahre im eigenen gemieteten Hause. Paulus hätte schon unzufrieden sein können. Wir sind es manchmal. Gott fordert von uns Ausharren. Ein Ausdruck, der immer wieder betont wird. Die Bibel spricht sogar vom Gott des Ausharrens. Fast alle Knechte Gottes haben ausharren müssen. Denken wir einmal an Abraham. Zog aus, gab alles auf Veranlassung Gottes, wartete auf den Erben 25 Jahre lang. Das war eine lange Zeit. Die Israeliten murrten, wir werden davor gewarnt. Eine besondere Art des Murrens ist das Selbstmitleid, dem auch viele verfallen. Sie besehen sich, denken, es ging ihnen ganz besonders schlecht und sind sehr unzufrieden. Jeder, der sich selbst bemitleidet, sollte sich fragen, ob er nicht im Grunde genommen Gott die Schuld zuschiebt. Denn der ist schließlich verantwortlich für die Verhältnisse, in denen wir leben, es sei denn, dass wir sie uns selbst zugezogen hätten. Dann fordert der Apostel sie auf, ohne zweifelnde Überlegungen zu leben. Gar mancher Christ zweifelt. Ich bin schon von vielen gefragt worden, hast du eigentlich nie Anfechtungen? Ich weiß ja, was die mit Anfechtungen meinen, wenn sie es auch nicht so offen aussprechen. Gott ist enttäuscht, wenn wir zweifeln. Als Petrus über das Wasser ging und auf die Wellen sah, hat der Herr ihn gerettet, ihm aber den Vorwurf gemacht, Kleingläubiger, warum zweifeltest du? In Markus 11 finden wir eine wunderbare Verheißung, und sie gilt dem, der glaubt und nicht zweifelt. Und wenn Paulus in Römer 4 den Glauben Abrahams beschreibt, dann gebraucht er die Formulierung, er zweifelte nicht durch Unglauben. Der Zweifel ist eine üble Sache. Denken wir auch daran, warum so viele Christen ganz verzweifelt Heilung suchen. Warum die Charismatiker so außerordentlich erfreut sind, wenn da jemand in einer unverständlichen Sprache irgendwelche Worte babbelt. Die wollen alle Bestätigung. Galater 5, Vers 22 sagt uns, wie der Geist sich bestätigt. Da steht, die Frucht des Geistes ist. Frucht ist etwas, was ganz natürlich kommt. Ich habe im Garten mehrere Apfelbäume. Bringe nicht allzu gute Sachen, aber immer nur Äpfel, nie was anderes und jedes Jahr Äpfel. Ob die gut oder schlecht werden, glaube ich, hängt zum großen Teil von meiner Pflege ab. Aber auch wenn ich gar nichts tue, weil es ein Apfelbaum ist, kommt da Frucht. Und die Frucht des Geistes wird uns ja genannt. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Steht nichts von Krankenheilung, nichts von Sprachenreden. Aber wer will denn diese schrecklichen Früchte des Geistes, Liebe, Freude, Friede, lieber, dass da mal eine das lahme Knie wieder strecken kann. Es ist uns oft schwer, auf die Gedanken Gottes einzugehen. Aber die Bibel sagt uns ja, was der Geist wirkt. Es wird uns weiter gesagt, was er tut. Der Herr sagt, er wird mich verherrlichen. Und da kann ich auch sehen, ob ich den Heiligen Geist habe, ob mein Herz immer bereit ist, meinen Herrn zu verherrlichen. Nun fordert der Apostel Paulus sie weiter auf, dass ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts. Wir sehen, das Wort Gottes legt sehr großen Wert auf unser Verhalten. Und ich kann immer wieder nur betonen, dass ich die Lehre Unterschied zwischen Zustand und Stellung im Neuen Testament nirgendwo entdecken kann. Unser Wandel soll mit unserem Bekenntnis übereinstimmen. Und wenn er es nicht tut, dann betrügen wir nicht in erster Linie Menschen, sondern versuchen in erster Linie Gott zu betrügen. Gott sieht uns doch bis ins Innerste und der erwartet, dass wir tadellos und lauter sind, unbescholtene Kinder Gottes. Nun spricht der Apostel Paulus von einem verdrehten und verkehrten Geschlecht. Damit kann er natürlich nur die Menschen gemeint haben, die damals lebten. Und wenn wir uns die einmal näher ansehen, so waren es doch fast alle im Mittelmeergebiet Menschen unter der Herrschaft der Römer. Wenn wir heute an Rom zurückdenken, dann haben wir immer den Eindruck eines überaus mächtigen Staates. Was man da in Rom sehen kann, ist ja auch sehr beeindruckend. Und die Zeugen, die Ruinen der alten Zeit, sind auch Zeugen der allergrößten Macht. Wer aber etwas näher weiß, was mit Rom los ist, der weiß, dass sie ein ganz verkommenes Volk waren. Auf der einen Seite waren sie überaus brutal. Denken wir doch einmal an die Kämpfe im Zirkus, die berühmten Zirkusspiele. Da wurden doch Menschen immer wieder oder Menschenleben aufs Spiel gesetzt. Da war kein Sport. Es ging immer darum, dass der eine den anderen besiegt und totschlug. Denken wir an ihre Sittenlosigkeit. Die führenden Leute waren fast alle homosexuell. Selbst zum Beispiel von Julius Caesar wird das berichtet. Dann waren sie unsozial, bis ins Äußerste. Denken wir nur an die beiden Ausdrücke Patrizier, die alle steinreich waren, und Plebejer, die bitterarm waren.
Und Paulus nennt sie ein verdrehtes und verkehrtes Geschlecht. Jetzt müssen wir uns mit ihnen vergleichen. Ich weiß nicht, ob wir in allen Dingen so schlecht waren, wie die alten Römer waren. Aber bei uns ist doch eins viel schlimmer. Wir kennen das Wort Gottes. Man kann doch kaum in ein Dorf kommen, in dem keine Kirche steht. Und vor 50 Jahren konnte man auch in kein Haus kommen, in dem keine Bibel ist. Und wenn wir nicht nach Gottes Wort handeln, ist das doch viel, viel schlimmer, als wenn diese Heiden, die sie damals ganz eindeutig waren, nicht nach Gottes Wort handelten. Durch das Kommen des Herrn hat sich doch alles ganz gewaltig verändert, ist alles auf die Spitze getrieben worden, in einer Weise, die wir nicht genügend berücksichtigen. Ich will dazu ein Wort aus Johannes 3, Vers 19 lesen. Da heißt es: Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Die Römer hatten dies Licht doch nicht erfahren. Es sei denn, die wenigen, die Gläubigen mit ihrer Botschaft erreichen konnten. Die Mehrzahl wusste noch nichts davon. Wir sind ein Volk, das das Licht längst gehabt hat und sich davon abgewandt hat. Und davon schreibt Johannes: Das aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Es geht ja immer um den Vergleich. Es geht nicht nur darum, was ich liebe oder wen. Es geht darum, um den Vergleich. Was liebe ich mehr? Und wir haben immer die Auswahl zwischen Finsternis und Licht. Und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt. In Vers 15 heißt es nun am Ende: Unter welchen ihr scheinet wie Lichter in der Welt. Das ist ein sehr interessantes Wort. Die Gläubigen sollen also scheinen wie Lichter in der Welt. Das ist aber keineswegs das einzige Wort in diese Richtung. Ich lese dazu ein Wort aus Matthäus 5, also aus der Bergpredigt, Vers 14. Ihr seid das Licht der Welt. Das Wort wird noch umso erstaunlicher, wenn wir an das denken, was in Johannes 8, Vers 12 steht. Da sagt der Herr Jesus von sich: Ich bin das Licht der Welt. Also während der Herr für sich in Anspruch nimmt, dass er das Licht der Welt ist, sagt er seinen Jüngern gleichzeitig: Ihr seid das Licht der Welt. Sie haben also in diesem Punkte die gleiche Aufgabe wie er. Was tut das Licht? Das Licht ermöglicht zu sehen. Das Licht enthüllt. Das Licht deckt auf. Der Herr Jesus war für die Frommen seiner Zeit ein außerordentlich unangenehmer Mann. Wir müssen einmal in Ruhe Johannes 8 lesen. Der sagt denen ganz gewaltige Sachen. Die stellen sich vor ihn hin und sagen: Abraham ist unser Vater und wir sind Moses Jünger. Und was sagt er? Er sagt ihnen: Der Teufel ist euer Vater. Und was war das? Die reine Wahrheit. Das Ergebnis des Lichtes, das er brachte. Wenn der Herr sprach, war da oft ganz großer Widerstand. Ich lese ein Wort aus Lukas 4, Vers 28. Da hat der Herr Jesus in der Synagoge gesprochen. Ich glaube, es war in Kapernaum. Und dann heißt es: Und alle wurden von Wut erfüllt, die in der Synagoge waren, als sie dies hörten. Da war das Licht unter ihnen. und das zeigte ihnen, wer sie sind. Und jetzt wird uns gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Und wenn wir weiterlesen, dann steht da in Matthäus 5, eine ganz eigenartige Aufforderung. Da werden wir aufgefordert, das Licht nicht unter den Scheffel zu stellen. Ich habe mich gefragt, ist das denn eigentlich nötig? Gibt es einen so dummen Menschen, der seine Lampe in seinem Hause aufmacht und dann irgendein Gefäß drüber deckt? Während der Verdunklungszeit im Krieg, da haben wir solche Sachen Dummes, aber das ist doch kein Normalzustand. Warum sagt der Herr den Jüngern, ihr seid das Licht der Welt und nun tut euer Licht nicht unter den Scheffel? Seht, wenn unser Licht die Menschen hinweisen soll, auf ihr falsches Verhalten, auf ihre Sünde, auf den falschen Weg, den sie gehen, dann besteht immer die Gefahr, dass wir unser Licht lieber abdunkeln. Wie viel bequemer ist es, in dem Geist der Liebe über das falsche Verhalten seiner angeblichen Brüder hinwegzugehen, als ihnen zu sagen, so geht es nicht. Als Stephanus seine große Rede beendete, hat es dem Synedrium ganz klar gesagt, ihr widerstrebet alle Zeit dem Heiligen Geist. Folge, sie hielten sich die Ohren zu, stürmten einmütig auf ihn zu und haben ihn gesteinigt. Der Herr Jesus hat sehr stark vor dem falschen Propheten gewarnt. Vor denen hat er mehr gewarnt als vor den Dirnen. Salomo, der befasst sich lang mit den Dirnen. Der Herr hat ganz sicher auch vor Ehebruch gewarnt, in einer sehr radikalen Form. Schon wer eine Frau ansieht, ihre zu begehren, hat die Ehe mit ihr gebrochen. Aber seine starke Warnung galt den falschen Propheten. Denn die sind wie Wölfe, wenn sie in die Gemeinde kommen. In Zusammenhang mit dem Satz, ihr seid das Licht der Welt, hat der Herr auch das Wort gesprochen, ihr seid das Salz der Erde. Und dann spricht er davon, dass Salz kraftlos werden kann, dass seine Aufgabe nicht mehr genügt. Und dann gebraucht er ein furchtbares Wort. Es wird hinausgeworfen, um zertreten zu werden. Mehr ist damit nicht anzufangen. In unserer Zeit sind die, die sich noch Christen nennen, auf einem jämmerlichen Niveau angekommen. Denken wir einmal an den Kirchentag. Hat da wirklich einer versucht, Menschen zu helfen, angesichts der Tatsache, dass wir alle dem Gericht Gottes entgegengehen? Ich weiß nicht, ob darüber überhaupt ein Satz gefallen ist. Und dann diskutiert man mit dem Dalai Lama, einem der heidnischsten Heiden, den es gibt, und das auf dem Kirchentag. Wer protestiert? Ich glaube, nicht einmal viel Gläubige protestieren. Sie nehmen das alle hin. Licht unterm Scheffel, Salz, das kraftlos ist. Möchte Gott uns doch noch den Mut schenken, für ihn einzutreten, nicht nur hier im Saal und nicht nur beim Verteilen von Traktaten. Nun fährt der Apostel fort in Vers 16 und sagt, darstellen das Wort des Lebens. Das Wort des Lebens ist ganz eindeutig das Evangelium, so wird es hier oft gesagt. Und das sollen wir darstellen. Es muss also ein Mensch mein ganzes Leben betrachten können, wenn ich ihm das Evangelium sage. Ich muss dazu nicht meinen Sonntagsanzug anziehen müssen, sondern so wie ich bin, mit allem, mein ganzes Leben, soll zum Evangelium passen. Ein Bruder erzählte einmal folgende Begebenheit. Er sagte, wir wollten zu einer Evangelisation einladen, kurz nach dem Kriege. Wir verteilten Traktate, blieben an einzelnen Stellen stehen und ich war nun der, der dann laut und deutlich einladen sollte. Standen wir an einer Stelle, ich sprang auf einen Mauervorsprung, lud ein zur Evangelisation. Wie ich fertig war, drehe ich mich rum und sah, dass ich vor dem Kino gestanden hatte. Da ging ich ab und zu hin. Da habe ich mir gesagt, nein, kann ich nicht mehr hingehen. An dieser Stelle habe ich zum Evangelium eingeladen und dann gleichzeitig da reingehen. Und er sagt, von Stund an bin ich nicht mehr drin gewesen. Die Einstellung zum Kino hat sich natürlich heute weitgehend geändert, seit wir das Heimkino haben. Aber das ist ein Problem für sich, auf das ich jetzt nicht zu sprechen kommen will. Nun spricht der Apostel Paulus von Ruhm. Paulus war außerordentlich auf Ruhm bedacht. Und es ist eine feststehende Tatsache, dass der Geltungsdrang einer der stärksten im Menschen ist. Das lässt sich aus der Geschichte nachweisen, das lässt sich im Leben beobachten. Der Geltungsdrang ist etwas ganz Gewaltiges. Beobachtet nur, wie leicht man einen beleidigen kann. Da kann ein Satz für 5 Jahre halten und 14 Tage Gutes tun, die können das nicht wieder aus der Welt schaffen. Geltungsdrang ist ein ungeheuer starker Drang. Und nun wird im christlichen Kreis immer gelehrt, wir haben keinen Anspruch auf Ruhm. Das stimmt nicht. Wir haben Anspruch auf Ruhm, nur nicht vor Menschen. Der Herr Jesus hat ganz ausdrücklich gesagt, wenn jemand mir dient, so wird mein Vater ihn ehren. Ganz eindeutig. Er hat auch gesagt, Johannes 5, Vers 44, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt, aber die Ehre, die vor Gott gilt, nicht suchet? Da liegt die Klippe. Wir sind alle interessiert an der Ehre, die wir unter Menschen finden. Und wie wenige interessieren sich für die Ehre, die vor Gott gilt. Paulus war sehr bedacht auf Ruhm. Und wenn wir Ruhm von Gott erwarten, dürfen wir es auch sein. Natürlich ist die Frage, ob wir uns so benehmen, dass Gott uns ehren kann. Jetzt kommt ein sehr ernstes Wort. Paulus sagt in Vers 16 am Schluss, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch auch vergeblich gearbeitet habe. Diesen Gedanken finden wir nicht nur hier, den finden wir auch in Galater 4, Vers 11. Ich will das einmal lesen. Galater 4, Vers 11, ich lese Vers 10 schon. Ihr beobachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, ob ich nicht etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. Jetzt könnte natürlich einer sagen, na ja, die Galater, das war ja auch eine üble Gesellschaft, da hat Paulus viel Mühe mitgehabt. Stimmt, hat er. Viel Freude hatte er mit den Thessalonichern. Und den schreibt er in 1. Thessalonicher 3, Vers 5. Darum auch, da ich es nicht länger aushalten konnte, sandte ich, um euren Glauben zu erfahren, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit vergeblich gewesen sei. Paulus hielt es also für möglich, dass seine Arbeit vergeblich war. Wann ist die Arbeit vergeblich? Stellen wir uns einmal vor, wir hätten ein Ehepaar in unserer Mitte, die eifrig Christen, Menschen für den Herrn gewinnen wollten, und die würden uns sagen, wir haben mal einen kleinen Ort genommen, wir haben mal Wettringhof heißt wohl, evangelisieren wollen. Und das hat wunderbar gelaufen. Wir haben Traktate verteilt, Bibelstunde eingerichtet, alle im Wettringhof sind zum Glauben gekommen. Oh, würden wir sagen, ja wunderbar. Wird jetzt eine Gemeinde gegründet? Nein, das wollen die nicht. Lassen die sich taufen? Nein, das wollen die nicht. Wollen die was für die Mission geben? Nein, das wollen sie nicht. Sind sie denn gläubig? Ja, einwandfrei gläubig. Ja, würden wir sagen, die werden aber vor dem Richterstuhl des Christus ganz arm dastehen. Allerdings. Aber wie durchs Feuer gerettet werden sie immer noch. Wäre dann das Wettringhof-Unternehmen vergeblich? Ich meine nicht. Wenn ich einen vor der Hölle bewahren kann und wenn er gar nichts mitbringt, wenn er der allerärmste Schlucker ist vor am Tage Christi, ist das immer noch ein Gewinn. Wenn also Paulus schreibt, vergeblich, kann ich es nicht anders verstehen, als dass sie das ewige Leben nicht erreichten. Wenn nun Paulus bei drei Gemeinden schon die Befürchtung hat, die wollen die Möglichkeit nicht anerkennen. Wir sollten nun diese Frage anhand der Bibel lösen, und ich meine, der Ausdruck vergeblich sagte manches dazu. Nun spricht Paulus davon, dass die Möglichkeit besteht, dass die Philipper ihr Leben unter Verfolgung lassen müssen, und gleichzeitig rechnet er mit der Möglichkeit, dass auch er zum Tode verurteilt wird, und dann gebraucht er ein Bild. Er sagte, dann wäre ja mein Sterben, mein Opfer, so etwas wie ein Trankopfer, das über euer großes Opfer gegossen wird. Das gab es ja bei den Opfern im Alten Bund, dass zusätzlich zu dem Opfer eines Tieres noch ein Trankopfer, etwa in Gestalt einer Zugabe von Wein, gegeben wurde. Und nun habe ich vor einigen Jahren zu diesem Wort etwas gelesen. Ich will den Text aber erst einmal lesen, Vers 17. Wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allem. Gleicherweise aber freut auch ihr euch und freut euch mit mir. Der Betreffende behauptete, dieser Ausdruck, ich freue mich mit euch, der entspräche unserem Deutschen, ich beglückwünsche euch. Das stimmt ja auch in etwa. Wenn ein Kind geboren ist und wir sagen herzlichen Glückwunsch, heißt das doch auch, wir freuen uns mit euch. Und er sagte, so wäre der Text eigentlich zu verstehen. Dann will ich ihn einmal so lesen. Wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und so freue ich mich und freut ihr euch mit mir. Gleicher aber Weise freut auch ihr euch, und ich beglückwünsche euch dazu. Das war sein Gedanke, dass er sie beglückwünschen konnte zu ihrem Leiden und sie ihn zu seinem. Das stellt natürlich eine geistliche Haltung dar, von der ich jedenfalls sehr weit entfernt bin. Aber ich denke schon, dass Paulus es richtig sah. Dann will ich noch auf den einen Vers zu sprechen kommen, auf die eine Aussage, Vers 20 und 21. Paulus will Timotheus senden und sagt, denn ich habe niemanden gleichgesinnt, der von Herzen für das Eure besorgt sein wird. Denn alle suchen das Ihrige, nicht das, was Jesu Christi ist. War da nur ein brauchbarer Mann? Eigentlich doch jämmerlich. Wir lesen einmal, dass Paulus unterwegs ist und reist, und ich habe mal die gezählt, die damit fuhren, das waren 7. Und hier hat er nur einen, den er senden kann. Sind die guten, zuverlässigen Arbeiter im Reiche Gottes so jämmerlich selten, und das auch schon zur Zeit der Apostel, nicht nur in unserer Zeit der großen Verflachung? Ich will einige Verse lesen, die tatsächlich zeigen, dass sie selten sind. Kolosser 4, Vers 11. Diese allein sind Mitarbeiter am Reiche Gottes, die mir ein Trost gewesen sind. Und da hat er vorher einige Namen genannt. 2. Timotheus 2, Vers 15. Ist das nicht 2. Timotheus 2? Nein, das muss doch die falsche Stelle sein, die ich da notiert habe. Aber 4, Vers 16 habe ich noch etwas. 1, 15. Ja, das ist es. Dankeschön. Du weißt dieses, dass alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben, unter welchen Phygelus ist und Hermogenes. Und 4, Vers 16, bei meiner ersten Verantwortung stand mir niemand bei. Und dann schreibt er ja auch im Philipperbrief, Vers 3, Vers 18, denn viele, sage ich euch, von denen ich euch oft gesagt habe, jetzt aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind. Das sind sehr ernste Worte. Paulus war am Ende seines Lebens ein einsamer Mann. Timotheus war der, den er von Herzen empfehlen konnte. Was war das? War das Falsche? Alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Wann kann ich aufhören, das Meine zu suchen und stattdessen das suchen, was des Herrn ist? Wenn mein Vertrauen in ihn so groß ist, wenn er mir so wirklich ist, dass er mein Leben bestimmt. Wenn er nur eine theoretische Größe ist, werde ich im entscheidenden Augenblick zurückziehen. Mit einer theoretischen Größe kann ich veranlasst werden, zweimal in der Woche herzukommen, etwas zu spenden, mich grober Sünden zu enthalten, alles drin. Aber wirklich den Herrn auf den ersten Platz zu stellen, das geht nur, wenn er mir echte Wirklichkeit in meinem Leben geworden ist. Und die Frage müssen wir uns ganz einfach stellen. Der Amerikaner Tozer hat es auf die Formel gebracht: Du kannst nicht einen Gott lieben, der nur die Ableitung von einem Text ist. Wir müssen ihn im Leben erfahren. Und erfahren werden wir ihn nur, wenn wir ihn von Herzen suchen. Immer wieder das Wort aus dem Propheten Jeremia: Ihr werdet mich suchen und finden, denn ihr werdet mich nach mir fragen aus eurem ganzen Herzen. Das und das allein ist der Weg. Unser Herr macht keine halbe Sache. Das Werk am Kreuz war das Radikalste, was in der langen Geschichte der Menschheit geschehen ist. Und er verlangt auch von uns radikale Hinwendung. Möge Gott uns darin helfen.